Guten Morgen. Biegen Sie jetzt rechts ab. In 325 Metern biegen Sie links ab. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 26,5 Kilometer. Biegen Sie dann schräg rechts ab. Halten Sie sich links. Nach 150 Metern erreichen Sie Ihr Ziel auf der linken Seite. Was für ein Typ bist du? Ich weiß, es gibt da unterschiedliche Charaktere, Leute, die Navis mögen und Leute, die sagen, ja, Karte und dann einen Überblick kriegen und das reicht mir. So genaue Anweisungen sind ja langweilig. Ich erkunde lieber ein bisschen die Gegend. Die anderen sagen, ja, aber so weiß ich wenigstens, wann ich ankomme und stehe nicht irgendwann in der Pampa und weiß gar nicht mehr weiter. Ich bin eher vom ersten Typ. Ich mag klare Anweisungen, gerade dann, wenn ich mich irgendwo nicht auskenne. Aber Gott macht das mit unserem Leben relativ selten so, dass er uns so eine genaue Anleitung liefert. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gewünscht habt, so mit der Geburt irgendwie so eine Gebrauchsanweisung gekriegt zu haben, wie funktioniere ich eigentlich und wie manövriere ich mich jetzt gut durch dieses Leben? Wie komme ich hier gut durch? Und wie will Gott das eigentlich von mir? Ich schätze, ihr teilt die Erfahrung, dass das selten so ist, dass Gott das irgendwie nicht so macht. Aber dann stellt sich aber die Frage, wie geht man jetzt damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht so genau den Plan haben, wenn wir nicht genau wissen, so jetzt rechts abbiegen, jetzt die Entscheidung so treffen und dann kommst du am Ziel an, dann wird alles gut, dann funktioniert es, dann gelingt es. Heute geht es um Jonathan, um Erfahrungen mit Gott, die Jonathan gemacht hat oder um eine Erfahrung heute besonders. Wer war Jonathan? Jonathan war der Sohn von Saul, dem ersten König von Israel. Und als Königssohn war er mit Heerführer. Und die Israeliten waren ständig in Konflikt mit den Philistern, die gerne das Land wiederhaben wollten und da immer wieder hingedrängt haben. Und gegen die mussten sich immer wieder verteidigen. Und deswegen waren Saul und Jonathan mit dem Heer unterwegs im Gebirge, um gegen die Philister zu kämpfen. Jetzt gab es vorher eine ungute Situation, wo viele Leute aus dem Heer Israels Angst gekriegt haben, sodass sich das Heer auch noch ganz schön verkleinert hat, weil die weggelaufen sind und sich im Gebirge versteckt haben, weil sie Angst vor den Philistern bekommen haben und nicht dachten, dass sie das noch gewinnen können. Deswegen hat sich das Heer mal eben von 3000 auf 600 Mann zusammengeschrumpft. Und mit diesen paar Mann sind die Israeliten jetzt in Geba. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Ich habe es mal ganz grob skizziert. In Geba, das ist eben ein Ort im Gebirge. Und die Philister sind wenige Kilometer weiter in Michmas. Dazwischen ist eine Schlucht und sonst eben nicht viel. Und jetzt kommen die Philister leider auch noch auf die Idee, Vernichtungstrupps auszuschicken in drei verschiedene Richtungen, um gegen das Volk Israel vorzugehen. Und an der Stelle kommt Jonathan ins Spiel. Er tritt jetzt in Aktion. Er sieht Handlungsbedarf und deswegen schleicht er sich nachts mit seinem Waffenträger aus dem Lager. Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und der Waffenträger darauf, tu, was du auf dem Herzen hast, ich bin dabei. Und dann schleichen sie los. Sie müssen durch dieses Tal, durch diese Engstelle. Und das ist kein angenehmes Gebiet. Die Felsen, die dort stehen, heißen Schlüpfrig und Dorn. Also wahrscheinlich war das ein Tal, durch das man auch nicht gut durchkam. Vor allem haben sie sich dadurch in eine ganz schön ungünstige Situation oder Position begeben, weil sie kommen dann von unten. Also die Philister haben einen Wachposten oben auf dem Pass. Und Jonathan und sein Kollege schleichen sich von unten her an. Aber es gibt schon einen Grund, weshalb die meisten Burgen auf dem Berg gebaut sind, weil das die günstigere Position ist. Und sie sind nur zu zweit und sie haben keine Rückendeckung. Und Jonathan teilt dann seinem Kollegen seinen Plan mit. Wir zeigen uns den Philistern. Und wenn sie dann uns befehlen, dass wir stehen bleiben sollen, weil sie runterkommen zu uns, dann bleiben wir stehen und warten ab. Wenn sie sagen, dass wir raufkommen sollen, dann wissen wir, dass Gott sie in unsere Hand geben wird und dann gehen wir hoch. Was dann passiert, ist, dass die Philister spotten. Ha, ihr Hebräer da, jetzt kriecht ihr auch mal wieder aus euren Löchern und traut euch doch tatsächlich hierher, dann kommt doch hoch, wenn ihr euch traut. Das ist die Einladung. Und Jonathan kraxelt auf allen Vieren da hoch, sein Waffenträger hinterher. Und man könnte ja erwarten, die erwarten jetzt da oben dann diese zwei Hebräer, die sie gerade eingeladen oder herausgefordert haben, hochzukommen. Aber tatsächlich geschieht ein Wunder. Als Jonathan da oben ankommt, fallen die Philister vor Schreck um. Vor dem Hebräer, den sie gerade noch ausgelacht haben. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich kein Schreck gewesen, weil Jonathan plötzlich so furchteinflößend aussah, sondern es war der Schrecken Gottes, der das sogar noch verstärkt hat durch ein Erdbeben. Und weil die Philister gleich umgefallen sind, die ersten paar Wachen, geht der Waffenträger von Jonathan dann hinterher und kann die ziemlich einfach töten. Und der ganze Rest des Heers kriegt voll die Panik und haut dann ab. Sogar die Philister, der Vernichtungstrupp der Philister, selbst die ergreifen die Flucht und lassen sich von den Israeliten schlagen. Jonathan und sein Waffenträger kriegen dann nämlich auch noch Unterstützung durch die Israeliten, die sich so in den Bergen versteckt hatten vorher und jetzt sehen, okay, Gott tut was. Okay, jetzt können wir damit ran und mithelfen und dann können sie tatsächlich die Philister ein ganzes Stück zurückdrängen. Diese Geschichte endet mit dem Satz, so rettete der Herr Israel am selben Tag. Besonders herausstechend und weise und deswegen bedenkenswert finde ich Vers 6. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Ich finde diesen Vers demütigend, ermutigend und herausfordernd zugleich. Jonathan ist sich da ja vollkommen bewusst, wie wenig er zu bieten hat. Er weiß, wir sind zwei Leute. Wir haben Waffen, ja, im Gegensatz übrigens zum ganzen restlichen Volk. Das heißt, selbst wenn wir Volk mitgebracht hätten, würde uns das nicht viel helfen, weil die Philister den Israeliten alle Waffen abgenommen hatten, außer Jonathan und Saul. Das heißt, ja, wir sind zwei Leute und wir haben Waffen, wir haben immerhin nicht nichts, aber wir haben echt wenig. Wir gehen da jetzt zu einem bewaffneten Wachposten, wo zusätzlich gerade noch ein Vernichtungstrupp stationiert ist und wir haben dem echt wenig entgegenzusetzen. Wir wissen, oder Jonathan weiß, ich bin auf Gottes Macht angewiesen, ich bin auf Gottes Hilfe angewiesen. In meiner Aufgabe als Heerführer, dieses Volk Israel zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass sie nicht einfach aufgefressen werden von den Völkern rundherum, nicht einfach alles an Land verlieren, brauche ich Gottes Hilfe. Ich kann das nicht alleine gerade mit dem, was wir hier an Möglichkeiten haben. Er sieht zwar den Drang, dass jetzt was getan werden muss, aber nicht, dass er das alleine könnte. Und ich finde, deswegen drückt dieser Satz so viel Demut aus, dass er sagt, viel oder wenig, auch mein Weniges wird reichen, dass Gott helfen kann. Vielleicht ist es sogar gefährlicher, wenn man viel hat. Zumindest ich merke, dass ich gerade in den Bereichen meines Lebens, wo ich denke, dass ich da relativ viel kann, relativ gut drin bin, schon relativ viel Begabung mitbringe oder so, noch schneller auf die Idee komme, ich könnte es ohne Gott. Irgendwie das Gefühl habe, ich muss das halt jetzt schaffen. Ich muss jetzt mein Studium auf die Reihe kriegen. Ich muss meinen Alltag irgendwie gebacken kriegen. Ich muss die Leitung dieses Teams gut hinkriegen oder so. Und da ganz schnell auf die Nase fallen zu denken, ich müsste das alleine tun. Statt ganz bewusst zu sagen, egal wie viel oder wie wenig ich da zu bieten habe, Gott ist es, der hier helfen kann. Und der helfen muss, meine Kraft wird nicht reichen. Wir können Gott ja eh nichts vormachen oder nichts beweisen. Der hat uns gemacht, der weiß, was wir können und was nicht. Und von daher kennt er auch die Grenzen. Es ist gar nicht schlimm, wenn wir das auch eingestehen. Stattdessen hilft es, glaube ich, so wie Jonathan ganz bewusst uns unsere Kraft auch ins richtige Verhältnis zu Gottes Kraft zu setzen. Nicht zu denken, dass Gottes Kraft noch so das nette kleine Extra wäre, was hilft, damit es reicht, sondern mein Kleines darf ich einsetzen und Gott wird einfach den Rest dazu tun, egal wie viel Rest noch fehlt. Gott kann das noch, kann mein Kleines gebrauchen, das bisschen, was ich habe, das bisschen an Geld, was ich habe, das bisschen an Zeit, was ich habe, das bisschen an Gabe, was ich habe und kann es gebrauchen und kann einfach den Rest auffüllen. Deswegen finde ich diesen Vers nicht nur demütigend im Sinn von, er macht bewusst, wie wenig ich habe und wie wenig ich da einbringen könnte. Er ist auch ermutigend oder erleichternd. Er macht mich leicht, weil er von dem Druck befreit, dass ich ganz viel bringen müsste, damit es reicht. Und er erleichtert, weil es Gott ein Leichtes ist. Bei Luther hieß das, es ist ihm nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Das heißt, es ist ihm ein Leichtes. Es ist egal, wie viel oder wenig ich einbringen kann, wie viel oder wenig wir einbringen können, weil es Gott ein Leichtes ist, zu helfen. Und egal, wie begrenzt wir sind, schmälert das nicht Gottes Möglichkeiten. Ich finde es immer wieder irgendwie begeisternd, obwohl ich merke, dass ich da im Alltag noch so viel reinwachsen muss. Aber das ist doch cool, oder? Es hängt nicht an uns. Also es hängt gar nicht daran, dass wir es schaffen können. Eben in dem demütigen Teil, dass wir auch nicht uns deswegen irgendwas drauf einbilden könnten, was wir schaffen, aber auch in dem erleichternden Teil, dass es Gottes Sache ist, dass wir das ihm so auch anvertrauen können und dass wir in unserer Schwachheit seine Gnade erleben können und stark werden lassen können, wie wir das vorhin in dem Lied gesungen haben. Seine Gnade genügt. Gott kann. Gott kann all das schenken, was noch fehlt. Gott kann all das schenken, was es braucht, um Hilfe zu schaffen. Ich finde das spannend, dass man ja schon, dass wir auch zum Beispiel vor 2 Wochen schon eine Predigt hatten über jemanden, der sagt, aber mein Kleines reicht doch nicht. Der Mose, der am Dornbusch sagt, aber ich kann doch gar nicht reden. Und wie willst du mich denn jetzt zu jemandem machen, der hier irgendwie dieses Volk retten soll? Und Gott sagt, hey, ich kann und ich bin bei dir. Ist völlig egal, ob du gut reden kannst oder nicht. Und bei Jeremia zum Beispiel ist das auch so, dass er sagt, ich bin doch viel zu jung, was soll ich denn sagen mit meiner geringen Lebenserfahrung und ich kann auch nicht reden. Und Gott sagt, ist doch egal, ich kann. Aber darin liegt ja auch eine Herausforderung. Eine Herausforderung, finde ich, liegt vor allem in diesem Vielleicht. Also ja, viel oder wenig ist egal. Gott kann, Gott, das ist ein Leichtes. Aber dieses Vielleicht, das ist irgendwie unbequem. Ich finde, es hängt so quer im Magen. Das ist so das, was wir im letzten Jahr ständig machen mussten, weil man nie wusste, ob die Pläne, die man heute schmiedet, in 3 Wochen umsetzbar sind, weil man nicht weiß, ob das, was heute gilt, dann noch gilt. Und so dieses Vielleicht, so dieses Ich weiß es nicht genau, ich kann keine Garantie drauf geben. Das ist, finde ich, nicht so einfach, damit zu leben, damit umzugehen. Das ist eben nicht wie beim Navi, das mir sagt, mach das und das und das und das und gut, außer du kommst in den Stau, dann kommst du zu der und der Zeit an. Nach dem Duden ist vielleicht ein Wort, das die Gewissheit einer Aussage relativiert. Und spannend finde ich, dass diese Aussage bei Jonathan trotzdem hoffnungsvoll und neugierig klingt und nicht pessimistisch oder ja nicht diesen Anklang hat, den ich bei dem Wort vielleicht irgendwie habe. Ich glaube, das liegt eben einmal daran, dass Jonathan genau weiß, es ist kein vielleicht, weil Gott vielleicht helfen kann. Also weil es vielleicht im Rahmen von Gottes Möglichkeiten wäre, weiß man nicht so genau, sondern er weiß, Gott kann helfen. Nur ich weiß nicht genau, ob er es jetzt in dieser Situation so machen wird, wie ich das gerade plane. Also vielleicht wird Gott helfen. In dieser Offenheit, in diesem Nicht-Garantiert-Sein. Ich finde das nicht so einfach, damit zu leben, dass wir kein Recht darauf haben, dass unsere Pläne gelingen. Aber wahrscheinlich ist es gut so. Wahrscheinlich wäre es gar nicht gut, wenn alle meine Pläne, die ich so schmiede und wovon ich denke, dass Gott sie bestimmt gut findet, genauso laufen würden. Sondern wahrscheinlich ist es gut, davor ein Vielleicht zu setzen. Zu sagen, ich gehe jetzt los. Und Gott darf den Weg unterwegs ändern. Gott darf den nächsten Schritt woanders hinsetzen. Jonathan sagt, wir gehen jetzt mal los und dann machen wir das und mal gucken, was Gott dann tut. Also wir gehen da mal hin und dann zeigen wir uns und dann gucken wir mal, ob die Philister so oder so reagieren. Und dann gucken wir, wie wir weitergehen und was Gott dann tun wird. Mal gucken. So dieser Mut, trotz Ungewissheit loszugehen. Es gibt keine Garantie auf das Gelingen. Es gibt nur die Garantie, dass Gott dabei ist. Aber vielleicht ist genau das der wichtige Punkt. Es gibt zwar keine Gelinggarantie, aber es gibt die Garantie, dass Gott mitgeht. Er sagt im Neuen Testament, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, auch bei jedem Schritt, bei jeder Entscheidung, die ich treffe, ist Gott dabei. Jonathan schmiedet also auch einen Plan, in dem Gott trotzdem noch Raum hat, es auch anders zu machen. So wie in Sprüche 16, Vers 9, der Mensch plant seinen Weg und Gott lenkt seine Schritte. Also ich setze den Fuß mal hoch und mal gucken, ob Gott dann doch noch woanders hinführt. Oder ich gehe mal einen Schritt und mal gucken, was Gott beim Übernächsten macht. Das weiß ich vielleicht noch nicht. Und es kostet dann Vertrauen, trotzdem loszugehen. Aber ich glaube, dass man gerade dann Gott auch im Leben erlebt. Wenn ich nur stehen bleibe und abwarte, dann sehe ich Gott wahrscheinlich nicht so viel in meinem Leben. Ich würde sagen, wir als Gemeinde haben das so im Kontext von der Gemeindegründung in Rottenburg erlebt, dass es viel so ein Suchen und mal die Lage checken war. Und irgendwann hat Gott viele Türen aufgemacht und es war klar, so jetzt gehen wir da lang. Jetzt hat Gott das bestätigt, aber davor waren schon so viele Schritte, die erstmal einmal gucken, was Gott tun wird, waren. Für mich ist es im Studium wirklich eine sehr zentrale Sache geworden, dass ich nicht wusste und nicht weiß, ob es tatsächlich bis zum Ziel kommt. Also ich habe mich im ersten Semester auf einer Anfangsfreizeit zu dem Gebet durchgerungen, dass Gott mich bei diesem Studium den ganzen Weg durchführen und jederzeit auch die Richtung ändern darf. Und dass ich bis dahin einfach mal geradeaus laufe, also einfach mal so gut ich kann durch dieses Studium kommen, aber dass es in Ordnung ist, wenn er irgendwann die Tür zumacht. Und während des Studiums habe ich das ein paar Mal bereut, das so gebetet zu haben, weil es anstrengend war, auch zu merken, wenn es tatsächlich anders lief, als ich das gern gehabt hätte und für gut befunden hätte. Also viele von euch wissen das eh schon, dass mir dieses Studium, vor allem das Mathestudium, nicht zugeflogen ist und mich das viel Mut gekostet hat. Und tatsächlich habe ich den Vers, um den es jetzt heute geht, auch in diesem Kontext mal kennengelernt. Also ich hatte eine Matheprüfung und an dem Morgen dieser Matheprüfung habe ich noch gelernt und zwei Freundinnen haben mit mir gefrühstückt, damit ich irgendwas in den Magen kriege. Und ich hatte so viel Angst vor dieser Prüfung, dass ich schon gesagt habe, ich gehe einfach nicht hin. Also ich habe zwar gelernt, aber ich sehe überhaupt, also mein Hirn ist, ich glaube nicht, dass das jemals das leisten kann, was ich da leisten muss. Ich werde das sowieso nicht bestehen. Und eine Freundin dann meinte, wenn du nicht hingehst, dann siehst du es nicht. Vielleicht wird Gott was tun. Ich bin hingegangen und ich bin durchgefallen. Und ich fand das nicht so cool. Ich hätte gerne gehabt, dass es in dem Versuch schon geklappt hätte. Ich habe die Prüfung ein Jahr später bestanden. Und es war auch wieder ein Vertrauensschritt und wieder ein mal gucken, ob Gott die Tür ganz zumacht. Und bis dahin laufe ich aber einfach mal weiter und tatsächlich hat er bis jetzt immer durchgetragen. Und das ist jetzt sicher nicht besonders anknüpfungsfähig für jeden von euch oder für vor allem vielleicht für Nichtstudenten. Ich glaube, dass sich sowas Ähnliches in ganz vielen verschiedenen Situationen im Leben zeigt. Das ist einfach jetzt meine Lebenswelt der letzten Jahre und ich kann noch nicht viel über Familienleben berichten oder die Herausforderungen, die das mit sich bringt, über Hauskauf, über das Arbeitsleben. Da weiß ich vieles nur vom Hörensagen. Und trotzdem, genau da gilt das auch. Wir stehen vor so vielen Herausforderungen im Leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen und Gott eben nicht sagt, so das, so da links abbiegen, dann rechts und dann bis zum Ziel, sondern wo wir auch einen Plan schmieden müssen, den Verstand einschalten und gucken, was Gott tun wird. Aber dabei eben darauf vertrauen dürfen, dass Gott helfen kann und dass er auch leiten wird, dass er auch, wenn wir losgehen, die Schritte weiter lenken wird. Vielleicht ist es dann bei dir gerade, wo du dein Geld wie investierst oder wie du an der Arbeit, mit der Arbeit umgehst, ob du dich morgens hinsetzt und sagst, Gott in deiner Kraft, obwohl ich merke, dass ich trotz meiner Ausbildung noch so wenig Know-how habe und einfach nicht das Gefühl habe, die Sache gut machen zu können, vertraue ich dir, dass du es kannst und will trotzdem anfangen und losgehen. Oder bei Carmen ins Ausland zu gehen und dort für Menschen da zu sein, dort Menschen zu helfen und ihnen von Jesus zu erzählen. Oder auch ganz klein und in einzelnen Aktionen Menschen einzuladen, für andere zu beten, jemanden anzusprechen, den ich eigentlich nicht mag. Oder in der Gemeinde mich für Mitarbeit zu entscheiden. Das sind lauter Dinge, Gott sagt, gibt da nicht die Gelinggarantie. Also es ist nicht sicher, dass du jemanden einlädst und dann entsteht eine Freundschaft draus. Oder dass du auf jemanden zugehst, den du nicht magst und dann entsteht auf jeden Fall da was Gutes draus. Oder du entscheidest dich für diesen Hauskauf und es gäbe keine andere gute Option oder so. Aber ich glaube, dieses Losgehen, das ist uns nicht abgenommen. Auch wenn das nicht so einfach ist. Und ich das als noch sehr unfertig bei mir sehe und deswegen diese Woche viel damit gerungen habe, wie ich darüber reden kann. Aber es ja trotzdem hier aus Gottes Wort auch kommt, aus dem, was wir da lesen. Und ich glaube, ihr könnt das selber in euer Leben übertragen, wo Gott gerade sagt, da wäre es jetzt dran oder wo ihr selber wisst, da muss ich jetzt gerade eine Entscheidung treffen, da geht es weiter und ich weiß noch nicht wie. Dann trau dich, loszugehen. Und ja, wir haben kein Navi, aber wir haben zum Glück einen Kompass. Also zumindest die Richtung wissen wir, weil Gott uns in seinem Wort, in der Bibel und auch in dem, was und wie Jesus gelebt und gesagt hat, so viel Wissen von dem, was Gottes Wille ist und was er möchte, dass wir zumindest eine Ahnung der Himmelsrichtung haben. Und das hilft, um zu sagen, mit meinem Verstand und dem, was ich aus der Bibel kann, weiß, glaube ich, so in die Richtung ist gut. Jetzt setze ich da mal einen Schritt hin und gucke, was Gott tut und wo er den nächsten Schritt hinlenkt. Ich fand dieses Zeichen tatsächlich ganz hilfreich zu merken und vielleicht hilft es euch auch, dieses V von vielleicht, dass hier aber vielleicht auch diese Schlucht ist, mit den zwei Seiten bin ich bereit, mein Weniges ganz bewusst im Kontext von Gottes Größe zu sehen, zu sagen, es ist egal, wie viel oder wenig ich habe, ich darf das Wenige, was ich habe, einsetzen, weil es Gott ein Leichtes ist, durch das, was ich einsetzen kann und möchte, zu handeln und zu helfen. Und dann tut er vielleicht was, weil er es kann. Dann ist die Frage, gehe ich da durch? Gehe ich da weiter? Weil grüner wird es vielleicht nicht. Ein letzter Gedanke, der überleitet zu Carmens Erzählung gleich. Es gibt ja diesen Waffenträger in der Geschichte und er sagt so cool am Anfang, tue, was du auf dem Herzen hast, ich gehe mit. Da gibt es ja noch keinen Plan, da sieht er nur, okay, zu zweit losziehen, mal gucken, was das bringt. Aber es ist gut, nicht allein loszugehen. Und auch wenn wir nicht mit dir ins Ausland gehen, sagen wir trotzdem, du hast dieses vielleicht für dich genommen, sagst, vielleicht will Gott mich da gebrauchen und ich gehe los und wir stehen dahinter und wir sagen, wir beten für dich mit, wir gehen den Weg auf die Weise mit. Und damit darf der Karl-Heinz übernehmen.